Lass uns noch mal aufstehen. Herr, unser Gott, wir möchten bitten, dass du heute zu uns redest. Herr, dass wir wirklich unsere Hoffnung setzen auf dich. Herr, und wir möchten dich bitten, dass du in unser Herz hineinredest. Herr, dass wir verändert werden, was wir so dringend nötig haben. Herr, wir möchten dir danken, dass du uns das versprochen hast, dass du selbst zu uns redest und dass du selbst in unserer Mitte bist. Amen. Wenn ich hier vorne stehe, ist das nicht immer ganz einfach. Und heute Morgen ist es etwas mehr nicht einfach. Und zwar geht es weniger darum, um euer Urteil über die Predigt, die, ich will nicht sagen, tangiert mich nicht, aber da stehe ich einigermaßen drüber, über euer Urteil. Aber was für mich manche Predigt schwer sein lässt, ist das Urteil Gottes zu dem, was ich sage. Dass ich dann manchmal denke, stehst dann da vorne vor den Leuten, wir haben heute viele Besucher hier. Und ist das wirklich das, was Gott uns zu sagen hat, was ich weitergebe? Oder ist das nur irgendeine Weisheit von mir? Ist das irgend so ein dummes Zeug, was man da noch oben drauf tut? Und in dieser Stunde heute Morgen geht es gerade darum, um diese Sorge, die ich habe, wenn ich euch was mitgebe, was versuche mitzugeben. Und deshalb ist mein Gebet, dass Gott selbst, dass Jesus selbst zu uns redet. Und diese Sorge, die ich habe, die nennt die Bibel Gottesfurcht. Und darum geht es heute ein Stück. Und deshalb bin ich so darauf angewiesen, sind wir alle so darauf angewiesen, dass genau nämlich Gott zu uns redet und nicht ich. Wenn ihr darüber urteilt, dann tut das bitte. Wenn ihr die Predigt beurteilt, beurteilt die bitte anhand der Bibel. Und dann lasst uns daran prüfen, nicht an der Rhetorik, nicht an was, was uns gut gefällt, was uns gut tut, was uns passt oder was uns nicht passt. Und diese Gottesfurcht sehen wir in der ganzen Geschichte, ich wollte sagen Kirchengeschichte, aber in der ganzen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die Verfolgung der Gemeinde haben wir in der Apostelgeschichte gesehen und die Verfolgung der Christen damals wie heute war ja doch geprägt von einer gewissen Gottesfurcht. Die Christen oder die des neuen Weges gingen, ja, die hätten sich ja auch etwas zurückhalten können und dann wäre es doch eigentlich erledigt gewesen. Aber was hat sie denn getrieben, diese Verfolgungen auszuhalten, von dem wir gelesen haben? Das war ja nun wirklich kein Zuckerschlecken. Auch wenn wir die Verfolgungen heute in der Welt sehen, was die Christen aushalten müssen. Eine Christenverfolgung eines nie dagewesenen Ausmaßes. Können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir brauchen nur 1500 Kilometer weit wegzufahren, nur 1500 Kilometer Richtung Osten zu fahren und der Name Jesu ist tödlich. Wirst du nicht überleben. Nur den Namen Jesus auszusprechen. Und der Widerstand gegen Christen gehört damals wie heute zum Alltag. Das ist Alltag. Ich wiederhole das nochmal. Der Widerstand gegen Christen ist Alltag. Ist normal. Und trotzdem sehen wir in der Apostelgeschichte, baut Jesus seine Gemeinde. Unter allen Umständen. Jesus baut seine Gemeinde. Unter allen Umständen. Jesus baut auch unsere Gemeinde. Unter allen Umständen. Ob wir glauben sind oder nicht. Jesus baut eine geheiligte, vollkommene Gemeinde, die ihn ehrt. Und daran dürfen wir hier auch in unserer Gemeinde teilhaben. Auch wenn es nicht so läuft, wie wir das wünschen. Auch wenn wir Mängel haben. Ich habe ein Zitat rausgesucht von einem Mann, der heißt oder hieß Samuel Lamb. Ist ein Pastor in China gewesen. Er sagt dem Christen im Westen, sie sollen nicht um Freiheit für uns beten. Der mäßige Druck von Seiten der Regierung hält uns nah beim Herrn und nah beieinander. Diese Worte stand dann weiter da und die Situation der Christen in China kann man nur verstehen, wenn man so erstaunliche Menschen wie Samuel Lamb kennenlernt. Dieser kleine, erzierlich gebaute Mann ist fröhlich, gelassen und mit seinen über 80 Jahren quicklebendig. Unerbittliche Verfolgung und mehr als 20 Jahre Straflager und Gehirnwäsche konnten seinen Mut nicht rauben. Sein Vertrauen nicht zerstören und seine Freude nicht auslöschen. Und dieser Kerl, der 20 Jahre im Gefängnis war, im Straflager, das ist etwas mehr als Gefängnis, sagt, dass er das nicht missen möchte. Ich möchte euch eine Buchempfehlung dazu geben. Wer mich kennt, weiß, dass ich überhaupt gar kein großer Leser bin. Es gibt ein Buch, das heißt Niemals allein. Ich glaube, das ist in unserer Bibliothek auch noch erhältlich. Wir haben das auf jeden Fall, wenn das einer mal bei uns ausleihen möchte. Das ist ein Buch gewesen, was ich in einem Tag gelesen habe. Und das ist für mich sehr, sehr ungewöhnlich. Dieser Artikel ist mittlerweile überholt. Er ist nicht mehr quicklebendig. Am 3.8.2013 ist Pastor Samuel Lamb im Alter von 88 Jahren heimgegangen. Offensichtlich sah dieser Samuel Lamb die Notwendigkeit, nah bei Gott und nah als Christen beieinander zu stehen, so notwendig, dass er selbst den Preis der Verfolgung durch die chinesische Obrigkeit bereit war zu zahlen. Also dieses nah an Gott zu sein, das bezog er natürlich auf den Druck, der von der Obrigkeit kam. Und das nenne ich Gottesfurcht. Das nennt die Bibel auch Gottesfurcht. Weil sein eigenes Wohlergehen hat er nicht zurückgestellt. Aber sein eigenes Wohlergehen hing davon ab, wie nah er bei Gott war. Wunderbar. Und so finden wir das in den Anfängen hier auch in der Apostelgeschichte. Wir müssen uns immer fragen, warum haben die das erduldet? Warum haben die das mitgemacht? In den ersten Jahrhunderten ist das grausam gewesen. Ich hörte von einem Mann, den sie auf einen glühenden Stuhl gebunden haben, damit er seinem Glauben abschwört. Und er sagt, ich kann es nicht, ich lebe nicht christlich, sondern ich bin Christ. Ich bin das Kind des lebendigen Gottes. So finden wir, das sagte ich schon in Anfängen der Christenheit. Und so ist das bis heute zu finden bei vielen Menschen, die sich zu Jesus Christus halten, die auf ihn vertrauen. Er hat anfangs gesagt, Widerstand gegen Christen gehört zum Alltag. Egal in welcher Art und Weise der stattfindet. Wir mögen danken, dass wir nicht mehr auf glühende Stühle gebunden werden. Mögen wir Gott wirklich ganz bewusst für danken, dass wir aus dieser Phase befreit sind. Wenigstens hier in unseren Breitengraden. Aber der Widerstand ist zu finden, damals wie heute. Eine Besonderheit fiel und fällt natürlich auch heute bei den Christen auf. Sie fürchten sich mehr vor dem lebendigen Gott als vor den Repressalien der Menschen. Das lässt sie das ja aushalten. Sonst wäre es ja unlogisch. Der große Christenverfolger Paulus, von dem wir in den vergangenen Wochen gehört haben, hatte sich bekehrt, wurde dadurch selbst zum Verfolgen. Er wurde zum Verfolgen. Warum? Weil, wir haben es in Kapitel 9, Vers 20 gelesen, Apostelgeschichte 9, Vers 20, weil, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und die Verfolgung wurde so extrem, das lesen wir gleich, dass die Gefahr bestand, dass Saulus getötet wurde. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Es war seine Gottesfurcht, die ihn dazu getrieben hat, das zu tun. Das war auch so ein Kerl. Der hat mit vollem Eifer vorher das Gegenteil behauptet. Die Christen verfolgt, andersrum. Das war genau so ein Kerl. Bis er von der Gottesfurcht erschlagen wurde. Bis er gesagt hat, oh, bis, wir haben es gelesen, bis er auf die Knie ging und Jesus gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Solange. Die Verfolgung war so, dass die Gefahr bestand, dass Paulus getötet wurde. Deshalb wurde dafür gesorgt, dass Saulus zu dieser Zeit noch, der Name wurde später geändert, zu seiner Geburtsstadt zurückgeschickt wurde nach Tarsus. Und damit ließ die Unruhe, die die Bekehrung des Saulus mit sich gebracht hatte, und auch die Verkündigung, das ist auch sowas, wenn man das Wort Gottes klar verkündigt, gibt es Unruhe. Oder ich habe nicht deutlich genug geredet. Oder die Menschen sind so tot, dass sie es nicht mehr hören. Aber die Unruhe ging zurück. Als Paulus zurückgeschickt wurde nach Tarsus, es kehrte so wieder sowas wie Normalität ein. Die Normalität war, trotz der Gefahr, dass Verfolgung war. Die Verfolgung bestand ja noch immer von den religiösen Führern. Die Christen wurden ja immer noch verfolgt. Aber als Paulus weggeschickt wurde nach Tarsus, wurde die Verfolgung wieder normal. Was wieder in Ordnung. Lesen Apostelgeschichte 9, den 31. Vers. Ja? Da sehen wir das nämlich. Es steht, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten, und jetzt kommt es, in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das war die Situation, nachdem Paulus weggeschickt worden war. Beim normalen Volk waren die Christen ja gut angesehen. Aufgrund der, die des neuen Weges gingen, also aufgrund der Christen, der ersten Christen, geschah viel Positives in den Städten. Durch die Christen kam Veränderung in die Städte, kam Freude. Wir haben das zweimal gelesen vorher, dass da Freude entstanden ist. Das haben die Christen mitgebracht. Das Positive. Es wurde, die Veränderung des Inneren wurde nach außen hin sichtbar. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, wurden die Witwen wieder versorgt, was vorher nicht gemacht wurde. Wurde sich vielleicht um die Kranken gekümmert? Und hatten die ein gutes, friedliches Miteinander? Es war vielleicht so wie in den USA. Es gibt Gegenden mit vielen Christen. Im Süden der USA gibt es einen sogenannten Baptistengürtel. Baptisten kennen ja die meisten von uns, sind ja gläubige, gottesfürchtige Menschen. In den USA gibt es einen Baptistengürtel. Das ist eine Gegend, da steht, übertrieben gesagt, Kirche an Kirche. Wenn man die Parkplätze davor sieht, bekommt man eine Vorstellung davon, wie viele Besucher in den Kirchen sind. Und wenn man dann noch sonntags durch diesen Landesteil fährt und die Parkplätze überfüllt sieht, ist man sich ziemlich sicher, ja, hier wohnen Christen. Was machen die Christen? Wie gut, dass es die Christen da gibt. Welch ein Segen. Daraufhin, als ich das zur Kenntnis nahm, von dem Baptistengürtel hatte ich vorher schon gehört, aber auf der Amerikareise sah ich Gemeinde an Gemeinde riesige Teile. Daraufhin fragte ich etwas provokativ einen Freund unserer Tochter Lisa, die wir damals in den USA besuchten. Wenn hier so viele Christen wohnen, dann kann man ja getrost die Haustür offen stehen lassen. Daniel, der Freund unserer Tochter, antwortete zu meiner Überraschung, ja, und das ist auch so. In ländlichen Gegenden ist das so. Das ist der Friede, der einkehrt, wenn Christen zusammen sind. Das ist der Friede und die Ruhe, die die Gemeinden in ganz Judäa und Galiläa hatten. Sie haben es gut mit sich untereinander gemeint und auch gut mit den Menschen. Genau wie in den USA. Es ist damals wie heute, ist die Anwesenheit von Christen ein Segen für die Stadt. Ganz klipp und klar. Verfolgung oder nicht. Es ist ein Segen für die Stadt. Und so lebten damals die Gemeinden in ganz Judäa und Galiläa, wie wir lesen, und Samaria, als Segen für die Umgebung. Und so leben auch wir als Gemeinde, als evangelische Gemeinde Gevelsberg, in Frieden untereinander mit unseren Nachbarn. Das gilt auch ganz besonders für hier oben. Soweit es an uns liegt, unter allen Umständen, und so möchten auch wir als evangelische Gemeinde Gevelsberg ein Segen für unsere Stadt und darüber hinaus sein. Wir kommen gleich noch dazu, was das mit Gottesfurcht zu tun hat. Hier lesen wir weiter, sie hatten Frieden und wurden auferbaut. Das Aufbauen der Gemeinde war innerlich wie äußerlich. Äußerlich schon durch das zahlenmäßige Wachstum. Die Auferbauung geschah auch durch zahlenmäßiges Wachstum. Was haben wir in der Vergangenheit gelesen? Und es wurden täglich hinzugetan. Täglich. So wurde die Gemeinde auferbaut. Es gibt wenige, für mich persönlich, wenige Situationen, wo ich mehr auferbaut werde, als wenn unsere Gemeinde zahlenmäßig wächst. Ist tatsächlich so. Niklas grinst gerade, der weiß das ganz genau, wie sehr ich daran hänge. Das ist Gottesfurcht, ist das. Das ist Gottesfurcht, weil das der Wille Gottes ist. Es geht nicht darum, dass ich ein Erfolgserlebnis vorweise. Aber es ist der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes, der definierte Wille Gottes? Dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ganz einfach. Und die Menschen, die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die sammeln sich irgendwo. Die finden wir. Und wenn jemand zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und der versammelt sich hier mit uns zusammen, ist das für mich eine besondere Freude. So werde ich auferbaut. Und so war das Aufbauen der Gemeinde innerlich wie äußerlich. Äußerlich sagte ich schon, durch das zahlenmäßige Wachstum kamen ständig neue Menschen hinzu, die Jesus als ihren alleinigen Retter bekannten. Das Wachstum war das zahlenmäßige Wachstum war, dass Menschen sich bekehrten und zur Gemeinde kamen. Nicht, dass die Gemeinde zahlenmäßig voll wurde, sondern dass mehr Christen zusammenkamen. Mehr von Menschen, die des neuen Weges gingen. Das finde ich, diesen Ausdruck, den die damals gebraucht haben, finde ich so klasse. Also die Christen waren die, die des neuen Weges gingen. Und alle die, die hier sitzen, und Christen sind die, die des neuen Weges gingen. Ging doch der alte Weg ganz woanders hin. Ging doch der alte Weg, ging doch geradeaus ins Verderben. Geradeaus in die Hölle. Und auch diese Umkehr, diese Bekehrung, wenn man dann des neuen Weges geht, basiert es nicht doch auch auf einer Gottesfurcht, dass ich sage, was habe ich nur gemacht? Und wir lesen weiter, dass es passierte durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also ist ja nicht irgendeiner gewesen, der das alles arrangiert hat, der geguckt hat, dass die Gemeinden voll waren, der immer lecker Essen gekocht hat, dass die Gemeinde immer voll war, sondern wir lesen da, es geschah durch den Beistand des Heiligen Geistes. Was heißt das? Das heißt ganz simpel, Jesus baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und das geht durch den Geist, den er in uns hineingesetzt hat. Er mag uns vielleicht dazu benutzen, vielleicht. Aber Jesus baut seine Gemeinde. Und das macht er unter Umständen anders, als wir uns das vorstellen. Und er nimmt auch andere Leute, als wir uns vorstellen dafür. Er gebraucht dazu, hier damals zu dieser Zeit und zu Zeiten von Samuel Lemp, gebraucht er dazu Verfolgung. Bei uns in Gevelsberg gebraucht er dazu Freiheit. Dazu gebraucht Gott Krieg. Dazu gebraucht er Frieden. Dazu gebraucht er dich. Und die Liste ist lange nicht beendet. Wen der Geist Gottes dazu gebraucht. Aber es bleibt dabei, er kommt zu seinem Ziel. Innerlich wurden die Christen dann auferbaut, dass sie zur Ruhe kommen, lesen wir ja hier im 31. Vers. Nun hatte die Gemeinde Frieden. Und sie kamen zur Ruhe, das lesen wir weiter, jetzt kommt das große Geheimnis. Indem sie in der Furcht des Herrn wandeln. Ganz interessant. Das Wort, welches hier in Apostelgeschichte 31 mit Frieden übersetzt wird, kann auch Ruhe bedeuten. Es bezeichnet die Abwesenheit oder das Ende von Streit oder von Widerstand. Das bedeutet, wenn wir das hier lesen, die Gemeinde hatte Frieden in ganz Judäa und so weiter, wurde aufgebaut und wandelte in der Furcht des Herrn. Das heißt nichts anderes, wenn wir in der Furcht des Herrn wandeln, dann kommen wir zur Ruhe. Da kommen wir zur Ruhe im Krieg, in Verfolgung, in Freiheit, in Krankheit, in Enttäuschungen. Und ihr könnt jetzt da reinsetzen, was ihr wollt, was euch unruhig macht. Aber in der Furcht des Herrn kommen wir zur Ruhe. Und ich hoffe, dass wir gleich noch dazu kommen, was die Furcht des Herrn ist, was es bedeutet, in der Furcht des Herrn zu leben. Ist Furcht nicht etwas, was uns gerade nicht zur Ruhe kommen lässt? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist Furcht nicht gerade etwas, was uns nicht zur Ruhe kommen lässt? Ist es nicht genau das Gegenteil? Wir finden im Psalm 34 eine Erklärung zur Gottesfurcht. Nicht nur im Psalm 34. Aber ich habe den Psalm 34 ausgesucht, weil es da so genau und so explizit steht. Wir lesen mal den 5. Vers. Da steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Also ist die Gottesfurcht nicht die Angst. Psalm 34, Vers 5. Ich wiederhole das nochmal, für die, die nicht mitlesen können. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Und hier lesen wir eine Bedingung. Hier lesen wir eine Bedingung, wie wir zur Ruhe kommen können. Es ist eine Bedingung, wie wir zur Ruhe und Frieden kommen können. Es ist nicht eine von vielen Möglichkeiten, die uns auf dem reichhaltigen Markt zum Angebot stehen mögen. Es ist eine Bedingung. Es ist nicht so, als wenn ich das irgendwo bekommen würde. Als wenn ich mir irgendwo noch eine Tüte Ruhe kaufen könnte. Oder eine Tüte Frieden kaufen könnte. Oder irgendwo anders. Ist nicht so. Da steht, als ich den Herrn suchte. Da. Antwortete er mir. Als ich den Herrn suchte. Also ist die Gottesfurcht damit verbunden, dass ich den Herrn suche. Der Schreiber des Hebräerbriefs bringt das auf den Punkt, sagt, naht euch Gott, dann naht er sich euch. Ganz ist so wie so ein Beisatz. Aber wer die Bibel kennt, der weiß, dass da gar keine Beisätze drin sind. Dass jeder für sich schon kostbar ist. Als ich den Herrn suchte, da antwortete er mir. Das da steht da nicht. Aber das war die Bedingung. Wir haben Psalm 73, wer weiß, wer sich noch daran erinnern kann, als Jahreslosung Psalm 73 gehabt. Das hat mich so beeindruckt, als dass der Asaf schreibt, dass er verzweifelt war. Und dann kommt er auch, und dann sucht er den Herrn. Also, dann drückt er etwas anders aus, als er, bis ich in die Gegenwart Gottes ging. Das könnt ihr euch aufschreiben, Psalm 73, Vers 17. Den Herrn suchen oder in die Gegenwart Gottes zu gehen, geht nicht ohne Furcht. Es geht nicht ohne Furcht. Ich sage es nochmal. Den Herrn suchen oder in die Gegenwart Gottes zu gehen, geht nicht ohne Furcht. Die Israeliten, die haben uns das vorgemacht. Konnten gar nicht den Berg, durften die gar nicht berühren, auf dem Gott stand, durften ihm gar nicht nähern. Die Furcht besteht darin, dass der heilige Gott mir etwas mitteilt oder etwas mitteilen will, was ich unter Umständen nicht verstehe. Und manchmal ist es auch sogar etwas, was ich nicht will. Das ist die Gottesfurcht. Dass Gott mir was sagt, was ich nicht verstehe und was ich nicht will. Und weil ich es nicht verstehen kann und nicht will, bleibt mir nur eine Möglichkeit, das zu glauben. Und das ist die Gottesfurcht. Ich kann es glauben, ich darf es glauben, weil die Quelle absolut zuverlässig ist. Es ist Gott, auch wenn ich es nicht verstehe. Und auch wenn ich es nicht will. Ich verstehe nicht und will es nicht und tue es trotzdem, weil Gott es so gesagt hat. Punkt. Das ist Gottesfurcht. Geht mir genauso. Manches verstehe ich nicht und manches will ich nicht, aber ich tue es. Warum? Weil die Quelle zuverlässig ist. Und das bezeichnet die Bibel als Gottesfurcht. Es geht nicht darum. Gottesfurcht, wir dürfen das nicht verwechseln. Gottesfurcht ist nicht geprägt von Angst, ob ich vielleicht in den Himmel komme. Weil das ist geklärt. Wer kennt nicht Johannes 3, Vers 16? Kennen wir fast alle. Ich glaube, wir kennen es alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Soll uns jetzt die Gottesfurcht dazu treiben, dass wir diesen Vers ungültig, ist ja nicht nur dieser Vers, ich kann euch noch ein paar mehr nennen, ungültig machen, dass wir jetzt sagen, jetzt muss ich Angst haben, dass ich nicht mehr gerettet bin, wenn ich zum Beispiel das oder das auf dem Gewissen oder auf dem Kerbholz habe? Nein, das ist nicht die Gottesfurcht. Sondern, wie ich das gerade schon gesagt habe, die Gewissheit, dass mir jemand gegenübersteht, der es weiß für mein Leben, was ich nicht weiß, auf den ich mich verlassen muss, dem ich begegnen muss, dem ich mich verantworten muss auch. Das ist gar nicht zu vernachlässigen. Das bezeugt die Bibel hier als Gottesfurcht. Das Interessante ist ja, dass sie sagt, dass sie dadurch zur Ruhe kamen und zu Frieden kamen durch die Gottesfurcht. Ja, Gottesfurcht hat auch mit Angst zu tun. Hat deshalb mit Angst zu tun, weil ich weiß, dass ich oft anders lebe. Und daraus Folgen entstehen, die nicht gut sind. Wir sind gerettet durch Gnade. Völlig klar. Und trotzdem hat Gottes Furcht auch was mit Angst zu tun. Dass ich weiß, das wird nichts mit mir. Weil ich weiß, dass ich manchmal mit meinem Leben, nicht nur in meinem Leben, sondern mit meinem Leben, den heiligen Gott beleidige. Dass ich den dreist anlüge, dass ich ihm ein Vormache versuche oder irgendwas. Das ist Gottesfurcht. Und das nicht zu tun. Das nicht zu tun, das sind die Folgen der Gottesfurcht. Versteht ihr das? Dass ich ihn nicht mehr belüge und nicht mehr betrüge, weil ich weiß, es geht nicht gut. Weil ich weiß, Gott hat Recht. Nun ist Gottesfurcht nicht ein schlechtes, sondern ein gutes Qualitätsmerkmal für einen Christen. Es ist, Gottesfurcht zu haben, ist ein Qualitätsmerkmal für einen Christen. Es ist ein Vertrauensbeweis Gott gegenüber. Es ist der Vertrauensbeweis Gott gegenüber. Ich zeige ihm das Vertrauen, indem ich mich ihm unterordne. Das ist Gottesfurcht. Und diese Haltung der Unterordnung unter Gott wird die Gottesfurcht nicht mehr zur Angst, sondern zur Freude und zum Segen. Ganz klipp und klar. Ich wiederhole das nochmal, nicht, dass das irgendjemand hier sitzt und es falsch versteht. Die Gottesfurcht ist nicht damit begründet, dass wir Angst haben müssen, wir würden unser Heil verlieren. Wenn wir gerettet sind, sind wir gerettet. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann hat Gott uns adoptiert, von mir aus auch. Und das bedeutet, wenn der lebendige Gott mich adoptiert hat, was bedeutet das? Wie ist das denn mit unseren Kindern? Wie ist das denn mit unseren Kindern? Ich habe jetzt ein Kind, was sich nicht so verhält, wie ich das möchte. Was passiert dann? Was machen wir dann? Schmeiß ich raus, so klar. Okay, habe ich dann rausgeschmissen? Was denn weiter? Wird es mein Kind bleiben? Immer. Wir müssen das. Ich bin immer dafür, dass wir das so klar sehen, wie es eben geht. Und wenn da steht, so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, sein Kind zu sein, dann heißt das, ich habe den Herrn angenommen. Das heißt, ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Er ist mein Herr. Er ist mein Vater. Und ich bin sein Kind. Und es bleibt so. Immer und ewig. Es gibt keine Situation, die ich kenne, die Bibel nachweist, in dem Gott sein Kind wieder zur Adoption freigibt. Also die Haltung der Unterordnung unter Gott wird die Gottesfurcht nicht mehr zur Angst, sondern zur Freude und zum Segen werden lassen. Und dann kommt der Christ, der sich unterordnet, zu dem gleichen Ergebnis wie der Schreiber David, der dem Psalm 34 geschrieben hat. Da steht dann, ihr müsst das mal, wer Bibel mit hat, lasst das mal eben aufschlagen. Psalm 34, da wir lesen mal ab Vers 9. Da steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. 9. Vers. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Das ist ein wunderbarer Vers. Wohl dem, der... Okay, ich höre gerade... Dankeschön. Vielen Dank. Ich höre gerade, dass die Versfolge anders sein kann. Bei manchen, entweder ist es 8 oder 9. Also, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Da können wir doch jetzt hier sitzen und sagen, wunderbar. Jetzt sagt der David weiter, fürchtet den Herrn. Oh, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Also da geht es um fromme Menschen, um Gläubige. Die sollen den Herrn fürchten. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Das sehen wir schon an diesen Versen, dass die Furcht Gottes, den Herrn zu fürchten, damit zusammenhängt, den Herrn zu suchen. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Das steht jetzt nicht, ich will euch mal sagen, wie gut es euch geht oder wie gut es sein kann. Da steht, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der sein Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Ich bin einer von denen. Und deshalb versuche ich auch darin zu leben, in dieser Gott. Ich bin einer von den Typen. Ja? Und deshalb bin ich auch dabei, Gottes Furcht zu entwickeln oder Gottes Furcht zu haben. Und deshalb habe ich euch das eingangs gesagt, was es manchmal mit sich bringt, wenn man hier vorne steht. Weil es ist Gottes Furcht, die mich treibt, mich damit intensiv zu beschäftigen. Es ist keine Langeweile. Es ist Gottes Furcht, dass ich Gott kenne. Dass ich Gott richtig wahrnehme. In allen seinen, in seiner ganzen Vielfalt. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen, tue Gutes, suche den Frieden, jage ihm nach. Könnt ihr zu Hause in aller Ruhe mal lesen. Psalm 34. Und deshalb, denke ich, empfand Samuel Lemp, der Pastor der Gemeinde in China, den Druck der Gemeinde positiv, weil er ihn fürchten lehrte und weil es ihn lehrte, zu Gott zu gehen. Es war nicht so, dass er die Leiden und den Gefängnisaufenthalt liebgewonnen hätte. Tut euch einen Gefallen, kauft euch das Buch, leiht es euch bei uns aus. Niemals allein von Samuel Lemp. Samuel Lemp hatte nicht die Verfolgung liebgewonnen und den Gefängnisaufenthalt, sondern die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart in dem heiligen Gott, vor dem er höchsten Respekt hatte und größte Furcht. Die Verfolgung in China ließ ihn zu Gott flüchten, in seine Nähe. Und dann war das vielleicht wie hier im 9. Vers im Psalm 34. Dann schmeckte er vielleicht, wie freundlich der Herr ist. Darauf wollte er nicht verzichten. Auf keinen, unter keinen Umständen, selbst nicht um den Preis, dass die Verfolgung aufhören würde. Das ist Wahnsinn. Das ist Gottesfurcht. Das ist Gottesfurcht. Der Kerl, der saß 20 Jahre im Gefängnis. Und die chinesischen Gefängnisse, schreibt er in seinem Buch, er drückt das etwas anders aus, sind keine Erholungsheime. Ihr müsst es echt mal, kennt das einer von euch, das Buch? Ja. Ihr müsst es lesen. Hast du das, Ina, zu Hause? Also Ina gibt das dann auch hier frei zum Verleih. Also müsst ihr euch. Ich bin davon überzeugt, dass ich von diesem Schrecken und von diesem Schmecken und Sehen der Freundlichkeit Gottes oft weit entfernt bin. Davon bin ich überzeugt. Ich für mich bin davon überzeugt. Das bedeutet für mich nichts anderes, dass es mir, ich mache jetzt das, was mein Vater mir empfohlen hat, mich als schlechtes Beispiel nehmen, das bedeutet nichts anderes, dass es mir an der nötigen Gottesfurcht fehlt. Weil es mir an Unterordnung fehlt. Deshalb fehlt es mir an Gottesfurcht. Weil es mir an Unterordnung. Weil mir die Hochachtung des lebendigen Gottes fehlt. Stattdessen, jetzt gehe ich wieder allgemeiner für uns alle, stattdessen haben wir uns angewöhnt, uns vor Menschen zu fürchten. Ich las eine Geschichte von einigen Jugendlichen. Es sollte ein Streich werden. Einige Jugendliche einer kleinen Stadt schrieben an stadtbekannte Persönlichkeiten einen Brief mit nur einem Satz. Es ist alles rausgekommen. Die Folgen dieses üblen Scherzes waren furchtbar. Einer der Männer nahm sich das Leben. Ein anderer verließ die Stadt. Der dritte Mann wachte sich monatelang nicht mehr auf die Straße. Und das ist ein Beispiel für unsere Gottesfurcht. Nämlich, dass sie faktisch nicht da ist. Oder nur ganz wenig. Dass wir mehr Sorge haben, was sieht der oder der oder der, was sagen die oder die dazu. Ich kann mich an einen ganz klassischen Augenblick erinnern, da kam ich in eine Versammlung rein und es wurde sofort ruhig. In dem Moment war die Furcht vor mir offensichtlich größer als die Gottesfurcht. So, einfach ist es. Das ist Furcht vor dem Menschen. Was können wir tun? Wir möchten doch auch, dass über uns gesagt wird, so hatte nun die Gemeinde in Gibbelsberg Frieden und Ruhe und wurde auferbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das möchten wir doch. Ich möchte das. Jawohl, ich möchte das, dass so über uns gesprochen wird. In der Offenbarung sehen wir, dass Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Was können wir tun? Ich glaube, als erstes müssen wir eine nüchterne Diagnose über unseren Zustand treffen. Wir müssen eine nüchterne Diagnose über unseren Zustand treffen. Nicht nur über den Zustand unserer Gemeinde, sondern jeder für sich selbst. Zweitens glaube ich, dass wir tun können, ist, dass wir beten, dass unser Herr unsere Gemeinde weiterbaut, obwohl wir mangelhaft sind. Mein Gebet ist es immer wieder, dass ich seinem mächtigen Handeln wenigstens nicht im Weg stehe. Durch meine mangelnde Gottesfurcht, durch meine mangelnde Achtung vor ihm. Aber Jesus baut seine Gemeinde. Er hat selbst die Gemeinden damals gebaut. Drittens, wir können wieder neu beginnen, dass wir in der Furcht des Herrn leben. In der Furcht des Herrn leben. Viertens, müssen wir anfangen, Menschenfurcht abzulegen. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, wie sehr du dich vor Menschen fürchtest. Ob du dich so sehr vor Menschen fürchtest, dass das vielleicht die Gottesfurcht überwiegt. Das gibt es. Ich persönlich kenne das von mir. Und ich dachte immer, ich bin einigermaßen furchtloser Kerl. Bin ich nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Menschenfurcht austauschen mit der Gottesfurcht. Wenn die Menschen uns fürchten lehren, durch was auch immer, dass wir dann fragen, was sagt Gott dazu? Was möchte Gott? Fünftens können wir tun, können uns darauf verlassen, dass wir wegen des in uns wohnenden Heiligen Geistes nicht auf verlorenen Posten kämpfen werden. Weil es ist sein, wir sind sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Ich sag mal Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk. Wir sind nicht allein. Und so möchte ich uns neu auffordern, Gottesfurcht ganz neu zu erleben. Wir brauchen nicht davor zittern, vor unserem Gott, der es absolut gut mit uns meint. Aber, und jetzt wiederhole ich mich von vor, ich denke, es ist schon einige Jahre her, aber wir sind dazu aufgerufen, Gott in seiner ganzen Breite, in seiner ganzen Gnade und in seiner ganzen Gerichtsbarkeit auch ernst zu nehmen. Und damit möchte ich schließen. Amen.